Hör mal, Carina, kennst du den? Eine Schlangenwache, eine Drachenwache und eine Setech-Wache treffen sich auf einem Planeten. Ein kritischer Augenblick. Die Augen der Schlangenwache glühen, das Maul der Drachenwache speit Feuer und die Nase der Setech-Wache, die fängt an zu tropfen.
Herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge Tauri Talk. Ja, nach einigen technischen Schwierigkeiten und einigen Änderungen hoffen wir dann jetzt, das, was ihr hört, ist auch das Richtige, ist nicht kaputt. Und ich glaube, da fange ich nochmal von vorne an, das hört sich einfach scheiße an. Oder ich lasse es einfach drin und lasse es einfach als technisches Gebabbel von Sam laufen. Ich glaube, ich lasse es drin. Ich lasse es drin. Erst, ja. Uwe, wie geht's dir?
Gut geht's mir.
Schön, schön. Wir haben uns ja jetzt doch die eine oder andere Woche nicht gehört. Bei dir hat sich einiges geändert, hä?
Das wissen doch die Zuhörerinnen gar nicht. Die sind ja verwöhnt von regelmäßiger Veröffentlichung, weil wir das irgendwie hinbekommen haben, obwohl wir uns ewig nicht gehört haben.
Das stimmt. It's magic.
Ja. Ja, bei mir hat sich ein bisschen was verändert, das stimmt.
Ja, schön. Schön. Schön, schön, schön. Schön, schön.
Jetzt rätseln alle, von was ich hier rede.
Ist das eine neue Katze?
Jetzt, kann ich es ja hier erwähnen. Ich habe das tatsächlich online noch nirgends erwähnt. Das steht auf keinem sozialen Medium oder so.
Oh mein Gott, habe ich jetzt was verraten?
Nö, das ist gar nicht schlimm. Also Carina wusste noch nichts. Sie wusste nicht, dass sonst keiner weiß, dass ich jetzt auch meinen eigenen Junior habe. Das ist vor kurzem passiert. Ich trage ihn aber nicht als Larve im Bauch, sondern
den kann man auf den Arm halten. Du hast ihn austragen lassen.
Genau, genau. Ich hatte da nur ganz wenig mit zu tun. Aber seit einer Weile ist er jetzt da und wir sind sehr glücklich darüber. Und das war einer der vielen Gründe, warum jetzt eine Weile eine Aufnahme nicht geklappt hat. Aber zum Glück hatten wir ja so ein bisschen auf Vorrat produziert. Mhm. Und dadurch haben die lieben Zuhörerinnen das ja gar nicht bemerkt, dass wir zwar jetzt eine kleine Pause hatten. Nee.
Ich müsste halt nur mal reingucken, ob in der einen Folge vor den Guault, die als letztes ausgestrahlt worden ist, wir gesagt haben, als nächstes kommt das Milchstraßengate, weil da hatten wir wirklich technische Schwierigkeiten und mussten da ein bisschen improvisieren.
Also die vergangenen Folgen wurden nicht in der Reihenfolge ausgestrahlt, wie wir sie aufgenommen und geplant hatten. Eigentlich haben wir genau deswegen versucht zu vermeiden, zu erwähnen, was in welche Reihenfolge kommt, aber wir sind nicht sehr gut darin, uns an unsere eigenen Regeln zu halten.
Nein. Aber wenn du gerade schon den Junior angesprochen hast, dann passt das heutige Thema ja, denn heute möchten wir über die Jafar reden, die ja bekanntlicherweise, wie Tjalk auch, jeder seinen eigenen Junior trägt.
Ihr habt es vielleicht an dem total natürlich wirkenden Witz mit Lachen am Anfang gehört, was heute so das Thema ist. Genau, wir hatten, nachdem wir über Stargates und über Guault und über so manche Figuren gesprochen haben, gesagt, wir sollten doch mal jetzt auch die Jaffa besprechen. Und wie ihr euch denken könnt, das ist jetzt kein Randthema bei Stargate, da gibt es viel zu erzählen. Mal schauen, in wie viele Stunden wir das hier gepackt bekommen.
Ja, das können wir uns mal, ich glaube, dann stoppen wir mal die Zeit. Ich weiß so von einem anderen bekannten Podcast, Grüße an meinen Podcast-Kollegen Steffen, der seinen eigenen Podcast Inselradio Lost 815 hat, da geht eine Folge durchaus 3 bis 4 Stunden fertig geschnitten, wohlgemerkt.
Ich hoffe, wir brauchen nicht ganz so lange.
Da ist die reine Aufnahmezeit so um die 5 Stunden. Also das letzte Mal, dass ich dabei war, waren es, glaube ich, 5,5 Stunden mit einer halben Stunde Pause. Wir halten das hier aber kurz und knackig, versprochen.
Ihr wollt ja einen kurzen, knackigen, hörbaren Wiki-Artikel.
mit Katze im Hintergrund, das ist immer noch der Kater.
Der unbedingt auch mit aus Band wollen,
natürlich,
da gibt es ja auch Mühe.
Natürlich, er gibt sich bei jeder Podcast-Aufnahme Mühe.
Ja, Carina, wie schaut's denn aus mit den Jaffa? Wir haben sie in der Serie ja relativ früh kennengelernt. Im Spielfilm gab's die ja noch gar nicht. Da war das noch gar kein Thema. Da gab's aber halt auch noch nicht mehr als ein Goa'uld.
Ja, was heißt, es gab sie nicht? Sie wurden gezeigt. Sie wurden aber halt nicht namentlich groß benannt.
Du meinst, also das Konzept von Jaffa im Sinne von, ne? Die tragen diese Larven im Bauch und so, das wurde dort halt nicht ausgeführt. Genau. Wir haben dort Figuren kennengelernt, die aussehen wie das, was wir später als Jaffa kennen. Die trugen im Film aber dann irgendwie noch Götternamen. Also dort ging es eher darum, das sind alles die Götter. Es gibt den Gott Ra und seine Diener sind halt niedere Götter.
Die Diener, genau.
Und, die
mit
Diener,
weniger
genau,
Kleidung.
Und, ja, es gab natürlich auch die Menschen, Sklaven, die da auch rumgelaufen sind, auch sehr dünn bekleidet. Aber es gab dann halt auch Wachen, die diese berühmten Helme trugen, die aber dann zum Beispiel Anubis hießen oder sowas. Mhm. Das hat man zur Serie hin dann ein bisschen umgemodelt und hat gesagt, naja, also alle, die so nach ägyptischen Göttern klingen, das sind dann halt auch Goa'uld. Und diese bewaffneten Wachen und so weiter, das sind halt, das ist ein anderes Volk. Deswegen wurde das dann für die Serie angepasst.
Ist auch, glaube ich, besser so, weil ich glaube, so viele Namen wie Jafar, also ägyptische Namen, ägyptische Gottheiten wie Jafar, ich glaube, so viele gibt es dann da doch nicht.
Wäre dann irgendwann eng geworden.
Das wäre irgendwann sehr eng geworden. Ja, wie eben schon erwähnt, der Jafar haben wir quasi schon in der ersten Pilotfolge kennengelernt. Das heißt, sie kommen auch aus der Milchstraße, weil es ja eigentlich alles Menschen sind, die von der Erde verschleppt worden sind. Der Heimatplanet,
wie so oft,
der Heimatplanet der Jaffa wird erst sehr, sehr spät bekannt gegeben, Dakara. Lass mich jetzt nicht lügen, Staffel 8, 9 erst?
Ja.
Na, also sehr, sehr spät.
Also ganz am Anfang der Serie hat man noch so den Eindruck, dass Chulak der Heimatplanet der Jaffa ist. Das liegt aber nur daran, dass wir nur die Jaffa von Apophis kennenlernen erstmal,
genau.
Und von Ra. Und Apophis, Jaffa, die siedeln halt auf Chulak und später finden wir dann heraus, die kommen von diversesten Welten, leben auf diversesten Welten. Und Dakara wird dann irgendwie so als die Urwiege der Jaffa genannt, aber genau, kurz vor Ende der Serie leider erst.
Genau, und auch kurz vor Ende der Serie gibt es dann auch endlich die Jaffa-Rebellion und der frei gewählte Hohe Rat der Jaffa. Aber ich denke mal, da kommen wir dann gleich noch.
In 2-3 Stunden.
vielleicht aber auch nicht. Wir werden es sehen. Vielleicht machen wir auch einen Zweiteiler draus, dann hört ihr es erst beim nächsten Mal. Entschuldigung.
Die ersten Jaffa, die wir kennenlernen, da wissen wir noch gar nicht, was das ist. Unser Team geht nach Chulak. Also die gehen auf einen Planeten, wo sie die Adresse auf Abydos her hatten, wo sie hoffen, dass sie hier ihre die entführte Shari und die entführte, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, vom Militär.
Den Lieutenant, ja.
Hm? Genau. Und kommen dann halt nach Chulak, also kommen auf einen Planeten, der noch keinen Namen hat, und dann kommen ihnen Mönche entgegen und
ja.
Es ist gar nicht mal, also in der Serie wird es gar nicht genau gesagt, dass das jetzt auch Jaffa sind, aber da die auch die Tätowierungen auf der Stirn haben, geht man eigentlich in jeder Drittquelle davon aus, dass es halt auch Jaffa sind, aber halt keine Krieger Jaffa, sondern halt Mönche einfach.
Mönche,
also
ja.
Volk der Jaffa, aber Mönche.
Lasla, wählen.
Genau, das sind die einzigen Jaffa und abgesehen von den Abydoniern, die einzigen sprechenden Wesen überhaupt gefühlt in unserer ganzen Galaxis, die kein Englisch sprechen, verrückterweise.
Ja.
Da sind wir noch am Anfang der Serie, wo sie sich noch nicht so ganz drauf geeinigt hatten, dass sie keinen Bock haben, dass Daniel am Anfang jeder Folge erstmal eine Sprache lernen muss. Die ersten Aliens, die wir treffen, die reden dann erstmal nur Goa'uld. Und Daniel sagt dann, ja, wir kommen aus dem Chapai und dann, oh, Chapai. Und dann, ja, wir suchen hier jemanden und dann zeigen sie auf diese Stadt und sagen, Chulak, hier, Chulak, Lasla, Chulak. Und daher wissen wir dann auch, dass die Stadt und somit der ganze Planet, weil es gibt natürlich auf jedem Planeten nur eine Stadt, dann halt auch Chulak ist. Und da geht's dann erst, da geht unsere Geschichte eigentlich gerade richtig los.
Mhm.
Und Genau, da haben wir dann die Jaffa zum ersten Mal kennengelernt und auch zum ersten Mal diese ikonischen Schlangensymbole auf der Stirn aufgemalt.
Genau, und da haben wir ja nur das eine Symbol. Wir wissen ja, jeder Gua'uld hat sein eigenes Symbol. Das heißt, im Laufe der Serie werden uns da noch verschiedenste Symbole entgegenkommen und durchaus, was ich auch zwischendurch interessant finde, mal der ein oder andere Jafar, gleiche Jafar, der vor 5 Folgen das eine Symbol hat, hat in 10 Folgen ein anderes Symbol, weil er halt den Gott gewechselt hat.
Ja, ich meine, Gua'uld-Technologie kannst du problemlos auch Tattoos entfernen.
Ja, natürlich.
Ladenlos.
Natürlich, natürlich.
Schmerzfrei ist ja keine Anforderung bei denen.
Nee, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, die Jaffa sind eigentlich ja im Prinzip dafür da, um halt die Gua'uld-Larve heranwachsen zu lassen, ihm quasi eine Art, ja, wird nicht, aber zumindestens so eine Art Kokon zu geben, um halt die Larve heranwachsen zu lassen. Und in der Zeit, während der Jaffa wächst, Brutkasten, da habe ich stehen. Ich hätte es vielleicht lesen müssen, was
Brutkasten,
ich hier stehen habe.
Genau,
ne? Genau, als dient als
Brutkasten. Ich wollte deinen Satz erst fertig hören und dann wollte ich reingrätschen mit, ich glaube, Brutkasten wird auch in der Serie so als Vergleich gewählt.
Genau, halt als Brutkasten genutzt und die junge Larve kann halt dadurch in Ruhe wachsen, gibt dem Jafar aber halt währenddessen gewisse Stärken, ein ziemlich starkes Immunsystem und wird bei jungen Jafars im Alter von 10 Jahren eingesetzt. Das ist dann die sogenannte Primta-Zeremonie. Für jedes Jafar-Kind bis zur Jafar-Rebellion natürlich eine sehr große Ehre, weil halt dadurch fühlt das Kind sich erwachsen.
Da kann man ja auch gleich so ein bisschen den Bogen in hier so Kultur und Religion spannen. Für die Jaffa, also für das gesamte Volk der Jaffa, sind ja die Gua'uld wirklich reale Götter. Und es ist natürlich auch so ein bisschen Teil ihrer Kultur. Das ist eine Ehre, es ist ein Zeichen des Erwachsenwerdens und ein Schritt, den Göttern zu dienen. Und dadurch wird das auch zelebriert. Das ist wie so ein kleiner Gottesdienst, in dem das Ganze vollzogen wird. Und diese Einsetzung wird halt groß aufgebauscht und als was total Tolles. Und es ist ein Ritual, und dass sich jeder dort auch unterzieht, jeder und jede. Und das auch mit Freude und Stolz, ne? Weil man möchte ja den Göttern dienen. Die Gehirnwäsche war sehr erfolgreich über Generationen.
Ja, ja, und dann geht die Gehirnwäsche ja weiter, weil durch eine Genmanipulation durch den Gua'uld haben die Jafar, sobald sie halt die Pubertät erreicht haben, das Problem, dass sie halt nicht länger als nur ein paar Stunden ohne halt einen Gua'uld-Symbionten überleben können. Und sind daher dann halt sehr, sehr abhängig.
Also die Genmanipulation sorgt ja schon dafür, dass sie auch überhaupt diesen Bauchbeutel haben. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt erwähnt haben, wie das Ganze funktioniert.
Nein, das noch nicht.
Sie haben im Bauch so eine Bauchtasche, sie haben vorne so einen großen kreuzförmigen Schlitz auf dem Bauch, wodurch dann die Larve eingesetzt noch entnommen werden kann. Und da drin lebt die Larve, bis sie ausgewachsen ist. Und dass sie dieses Ding erst haben, und die ganzen Zusammenhänge, das haben die Gua'uld halt durch genetische Manipulation halt in dieses Volk reingebracht. In der ersten Folge, wo wir das mit der Primta kennenlernen, das ist ja direkt in Staffel 1, Folge 11, Blutsbande, wo das mit Tiaks Sohn geschehen soll, wollen sie das ja erst verhindern. Und da ist auch kurz noch so ein bisschen offen, ob das Einsetzen der Gua'uld-Larve erst dafür sorgt, dass man abhängig wird. Und wenn man das gar nicht erst macht, dann kann man das Kind vielleicht gar nicht erst in diese Abhängigkeit bringen. Das wird dort auch noch nicht so hundertprozentig aufgelöst, weil als er dann irgendwie sich krank fühlt, will Jack ja auch noch helfen und meint, ja, das ist ja, der hat ja irgendwie nur eine Erkältung und da kann man ja Mittel geben und so. Aber im Laufe der Serie wird das dann irgendwann klargestellt, das Immunsystem arbeitet bis ungefähr, wenn man 10 ist als Kind und dann schaltet sich das Immunsystem ab, weil genetisch festgelegt ist, ab dann wird das ja extern übernommen von dieser Larve. Das heißt, du kommst davon erstmal gar nicht weg. Du brauchst die und du kannst auch nicht durch gar nicht erst Primta vollziehen sich der Sache entziehen.
Da haben die Goa'uld ganze Arbeit geleistet und sich halt schöne kleine Schachfiguren herangezüchtet, könnte man quasi sagen. Weil das ist ja, ne, wenn der Bauer vom Feld gezogen wird, dann kommt halt der Nächste. Das ist ja...
Es schafft natürlich eine Abhängigkeit, total, weil die Jaffa erstmal, zum Tretonieren hast du ja schon erwähnt, da kommen wir noch, aber über Großteil, 80% dieser Serie können die Jaffa ohne Goa'uld-Larve einfach nicht leben und würden aussterben, wenn man die Goa'uld ausrottet. Das wird auch immer mal wieder thematisiert. Wir haben hier dieses tolle Nervengift, wenn wir das nur großflächig in der Galaxis verteilen, dann sterben alle Goa'uld. Ja, blöd, dann sterben halt auch alle Jaffa und die können ja auch nichts dafür.
Stimmt.
So, diese Abhängigkeit ist da. Dadurch hast du natürlich auch, also selbst wenn du diesen religiösen, kulturellen Teil wegnimmst und wenn die Jaffa sagen, wir scheißen jetzt auf diese Goa'uld, sie können sich halt nicht davon loslösen. Umgekehrt ist es aber auch so, dass auch die Goa'uld sehr abhängig davon sind, die Jaffa zu haben. Ja. Da dieser ganze Prozess, dass man so eine Larve in einem menschlichen Wirt in der Bauchtasche heranwachsen lässt, wurde von den Goa'uld deswegen entwickelt, damit die Larve während ihres Wachstums schon mal sich an diese menschliche Physiologie gewöhnen kann. Bevor sie diesen Prozess eingeführt haben, war es so, dass wenn du so eine ausgewachsene Larve einem Menschen einsetzt, um den Menschen als Wirt zu nehmen, es ein 50-50 Coinflip war, ob sie das schaffen, und wenn sie es nicht schaffen, sterben beide. Und das wollte natürlich, also das ist vor allem für die Systemlords eventuell ein zu hohes Risiko, wenn man sich alle paar hundert Jahre einen neuen Wirt sucht und nicht sicher ist, ob man das übersteht.
Ja, das glaube ich. Ich meine, wir wissen ja auch von Janet Fraser, dass halt die Larve halt im Körper drin sitzt, ja eh einer gewissen Elektrizitätsspannung ausgesetzt ist, die Larve überhaupt braucht zum Überleben, die man so ohne weiteres ja relativ schwer auch simulieren oder nachsimultan erstellen kann. Ich weiß, die Tok'ra haben...
Janet hat es mit einem 9-Volt-Block hinbekommen. Also.
Ja, sie hat es dann hinbekommen. Auch die Jaffa versuchen, die haben ja Lantash noch ein bisschen am Leben gehalten. Aber wirklich das Wahre ist das ja auch nicht. Also da braucht die Larve wirklich den menschlichen Körper und die Physiologie, um halt wirklich so heranzuwachsen, wie sich das für die Larve gehört.
Was in der Serie nie wirklich klargestellt oder erwähnt wird, ist, also wir lernen ja in der Folge mit den Unas quasi den Heimatplaneten der Goa'uld auch kennen, wo sie da aus dem Sumpf kommen. Was leider nie erwähnt wird, ist, hat der Sumpf zufälligerweise genau diese Bedingungen, die sie dann in einem Jaffa-Bauchbeutel nachstellen? Gibt es da auch eine elektrische Spannung? Hat das genau die Zusammensetzung?
Müsste eigentlich.
Oder ist das... Ja, oder ist es halt eher so ein, man wächst zusammen. Also die Goa'uld haben halt die Jaffa genetisch erschaffen und haben aber auch sich selbst entsprechend angepasst, um diesen Prozess zu, also andersrum gesagt, könnten die Larven, die gezüchtet wurden, um sie beim Jaffa in den Bauch zu setzen, könnten die in dem Ursumpf noch überleben? Das wissen wir leider nicht. Das wird nicht explizit gesagt.
Das vielleicht nicht. Dann ist ja auch die Frage, Wie alt sind die Larven? Ne? Die Larve braucht ja eben eine bestimmte Reife, um halt wirklich dann einen Körper übernehmen zu können. Ich weiß jetzt nicht, ich weiß, welchen Planeten du meinst, den Tümpel auch. Ich meine, das waren keine ausgereiften Larven. Genauso wie später, als sie das Tritonin entdecken. Die Larven waren auch alle nicht ausgereift und das waren ja auch so, nur so ein paar 10 Zentimeter, so wie groß war die Larve? 15 Zentimeter, das war ja nichts. Ja,
das, was die Jaffa im Bauch tragen, sind ja unausgereifte Larven.
Genau, und die wachsen ja heran.
Wenn der Symbiont dann voll ausgewachsen ist, dann kann er da drin auch nicht weiter überleben, dann wird er rauskommen und sich einen Wirt suchen wollen.
Ja.
Das wird in der Folge, ich glaube 1969 wird das erklärt, weil Tiag dann halt auch sagt, wenn die Larve ausgewachsen ist, dann wird sie ihn verlassen und wird sich einen Wirt suchen.
Man sieht es auch in der Folge hier mit, wie heißt sie denn, mit Tiags Liebelei da, die dann halt kommt und sagt, hey, ich musste den Tok'ra, mein Goa'uld ist mein Symbiont.
Ja.
Ist soweit. Shanauk, genau, Shanauk.
Ja, das ist Staffel 4, Folge 4.
Genau, wo man halt auch schön sieht, dass der Gold quasi so gar keine Manieren hat und auch so sofort raus will und sich förmlich auf diesen armen Mann stürzt und sich ihm einverleibt.
Ja. Und sie dann auch krank wird, weil der Symbiont dann auch irgendwann aufhört. Also diese Funktion von ich übernehme dein Immunsystem und ich supporte dich und mache dich stark und unangreifbar und so weiter und so fort. Das machen die halt auch als Reifungsprozess, aber wenn er dann ausgereift ist, ob das dann nicht mehr geht oder ob der nur nicht mehr wollte, das ist natürlich jetzt die Frage, weil, wie du sagst, er verhält sich ja als guter Freund von Shanauk und möchte ja helfen und stellt sich dann nachher komplett als Finte heraus.
Genau.
Kann natürlich auch sein, dass er wunderbar Shanauk hätte weiterhin am Leben halten können, aber Druck aufbauen wollte, ne?
Ja.
Das ist
also
auch,
ich würde sagen, dass, ja, ich würde auch sagen, dass es daran, da ist es wirklich geschuldet, dass es halt wirklich ein Arschloch Goa'uld ist.
Das ist nicht eine Tautologie. Der Arschloch Goa'uld.
Genau.
Reicht aus seinem weißen Schimmel.
Genau. Ja. Oder, oh, das müsste, oh, das ist eine interessante Vorstellung. Diese kleine Larve.
Ich wollte jetzt kein Kopfkino starten. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass das Adjektiv vor Goa'uld in dem Fall vielleicht überflüssig
ist. Ja, nein, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, man sieht das schön bei Jacob Carter mit Selmak. Selmak, da erklärt er ja auch, dass der Symbiont, auch wenn er stirbt, den Wirt noch am Leben lassen kann, braucht aber dazu noch gewisse Kraft. Und wenn er da über diesen Punkt drüber ist, schafft er es halt nicht mehr und beide gehen wirklich in den Tod.
Die hätten viele Optionen, aber die Goa'uld entscheiden sich meistens dann doch für die, für die Variante, die eher nach Arschloch aussieht. Ja.
Genau, deswegen Arschloch Goa'uld. Mein Wort des Tages, Arschloch geholt. Ja, mal gucken, ob ich das wie viel ich hinterher piepsen muss. Ja.
Ach was. Hat ja keiner gesagt, dass wir hier jugendfrei sind.
Das stimmt auch wieder.
Wie ist das eigentlich mit dieser kulturellen und religiösen Abhängigkeit? Also die bei den Jafar wird das halt als tolle Sache zelebriert. Die Kinder kriegen das Ding jetzt eingesetzt und so weiter und so fort. Ist das was die Goa'uld da hingepflanzt haben, damit diese Abhängigkeit gelebt wird? Oder ist es halt einfach so, dass über die Tausende von Jahren, wenn ich halt diesen Prozess immer wieder mache, weil ich muss, dann habe ich irgendwann mir eine Mythologie drumherum gebaut, die das Ganze wenigstens aufwertet?
Am Anfang natürlich ja. Mittlerweile ist es natürlich, weil die halt schon ihr Leben lang so leben und das halt immer weitergeben, sind die natürlich eingeschüchtert durch ihre Götter und führen natürlich dann in deren Namen auch die schlimmsten Taten aus. Ne, weil sie halt
sowieso, klar.
Den Gedanken haben, ich tue das für meinen Gott, ich werde dann belohnt. Die ganze Technik, die Goa'uld nutzen, sehen die ja auch als eine Art Magie an. Und es ist auch für den Jaffa verboten, diese Geheimnisse zu kennen. Deswegen wird wahrscheinlich auch bei Tihalk, der zwar vielleicht sehr viel weiß, vielleicht aber auch nicht viel wissen darf, aber es wird jedes Mal dann nur in der entsprechenden Folge ausgespielt, dass er halt darüber Kenntnis hat.
Das hast du sehr schön formuliert.
Ich weiß.
Also Tihalk betont ja immer wieder, dass er kein Recht hatte, die Magie der Götter zu kennen und zu wissen. Mhm. Aber so ein bisschen wie James Bond immer das passende Gadget dabei hat, das er gerade in dem Moment braucht, fällt Tihalk dann doch das ein oder andere ein, dann, wenn es dem Autor gerade gefällt. Also die ersten ein, zwei Staffeln ist es richtig schmerzhaft, dass Tihalk auf der einen Seite sagt, nö, keine Ahnung, wie die Energie für die Todeskleider, wie das funktioniert, weil das ist ja Magie. Achso, und wie die fliegen, weiß ich auch nicht. Ich kann sie halt nur fliegen. Ja. Und gefühlt eine Folge später kann er so ein Ding aber komplett zerlegen, wieder zusammenbauen und reparieren, weil jetzt hat er plötzlich sich erinnert, wie diese ganze Technologie funktioniert.
Ja, und
du hast schon recht, also der Lore, der eigentlich aufgebaut wird, ist, die Jaffa haben davon keine Ahnung, weil die Goa'uld ihnen das Wissen verwehren und halt immer nur sagen, das ist göttliche Macht, das ist göttliche Magie und du musst nicht wissen, wie es funktioniert, es reicht, wenn du dich verneigst.
Genau, es sind im Prinzip wirklich Schachfiguren, die einfach ganz einfach ausgetauscht werden können, weil es gibt genug davon. Und wenn der eine nicht gut ist, dann kommt halt der nächste dran. Ganz einfach. Gerade so in den untersten Schichten, ne? Hocharbeiten bis zum ersten Primus, da musst du natürlich einiges tun. Aber so in den unteren Schichten ist es wirklich so, ja, wenn du einen Fehler machst, dann bist du halt einen Kopf kürzer.
Ja, das musst du aber auch wollen. Also erster Primus zu sein, Leibwache ist somit das ist so das Red Shirt der Jaffa.
Ja.
Inklusive, das wird ja in der, die habe ich mir nicht rausgeschrieben, in der Folge, in der Tiak sich verpuppt und hier von dem Mädchen versorgt wird mit Müsli-Riegeln. Da kommt ja auch die Frage, wow, dieses Goldemblem auf der Stirn, wo hast denn das her? Und er erklärt dann halt so, ja, dafür wurde die Form wurde mir in die Stirn mit einer Klinge geritzt und dann mit flüssigem Gold ausgegossen. Mhm. So, ja, Primus werden musst du schon wollen. Also
das musst du schon wollen, das stimmt. Das,
also wenn das schon die Initiation ist, boah. Naja.
Ne, ich denke mal, die sind abgehärtet. Ne? Ich meine, wenn du überlegst, wie so ein Jafar überhaupt ausgebildet wird, jahrelanger hartes Training.
Ja, das stimmt auch, ne? Wieder. Kriegerfolg hat viel Schmerz und Leid
genau,
gewohnt.
Sie haben in der Regel immer extrem vorsichtig, haben in der Regel immer ihre Umgebung im Blick, sind zudem äußerst gute Pferdenleser, ne? Und können geschickt mit Waffen umgehen, also und ja, würden sich natürlich ihr Leben geben für ihren Gott.
Ja, ja, absolut. Den Zweifel davor werfen.
Genau.
Außer du bist Tiak oder Bratak. Dann nur vielleicht.
Dann nur vielleicht, genau. Ja, wo wir schon mal gerade Bratak angesprochen haben, da gibt es da natürlich bei den Jafar auch Lehrer. Bratak ist zum Beispiel so einer, der halt von den Gua'uld angefordert oder, ja, was heißt angefordert, eher dafür bestimmt wird, neue Jafar zu rekrutieren beziehungsweise die auszubilden.
Hat generell halt so eine gewisse Hierarchie. Also das ist natürlich den ersten Primus, aber unter den anderen Jafar hat man schon das Gefühl, dass es da ähnlich wie bei jeder militärischen Organisation natürlich Abstufungen gibt und Befehlshierarchie gibt. Und ja, natürlich brauchst du auch Ausbilder und Trainer. Und das sind natürlich die, jetzt habe ich sehr oft natürlich gesagt, sehr
macht,
schön.
Macht nichts.
Reden kannst du. Mach einen Podcast.
Ja, ich kann dir da so den ein oder anderen empfehlen, den du machen könntest. So ein Stargate-Podcast vielleicht.
Ich will ja nicht so sehr auf Bratak eingehen, da haben wir ja noch eine eigene Folge dazu in Planung, aber mit seiner langjährigen Erfahrung ist er dann ja auch prädestiniert und ich kann mir vorstellen, dass du halt irgendwann so ein bisschen aus dem aktiven Dienst rausgezogen wirst und dann halt eher so die Trainingscamps und die ganz speziellen Spezialmissionen noch bekommst, aber nicht mehr so im Alltagsdienst rumlaufen und irgendwelche Sklaven verprügeln musst.
Ja, genau. Das denke ich mal schon. Und wenn man überlegt, Bratak ist wie alt? 130? Also, ne?
Der ja, hat bestimmt erzählt, nicht nur... Er erzählt ja gerne, wie fit und fidel er noch war mit seinen jungen Jahren damals, als er so 80 war.
Genau, genau. Der hat bestimmt auch nicht nur die erste Primp dahinter sich. Ich möchte nicht wissen, wie viele Larven er schon in sich getragen hat. Und wenn wir wieder auf die Larven zurückkommen, Jafar schlafen ja eigentlich gar nicht. Das Einzige, was sie haben oder machen müssen, um zur Ruhe zu kommen, ist Kel'Norem. Kel'Norem ist eine Art Meditation, die sich halt in die sich die Jafar versetzen müssen, um halt den Jafar ja eigentlich mal ein bisschen Ruhe zu gönnen. Oder nicht den Jafar, die Larve so ein bisschen Ruhe zu gönnen, um sich selber zu regenerieren. Man kann sagen, es ist Schlafersatz. Man kann, das erklärt Tiak auch, in dem Kel'Norem seinen Herzschlag so verlangsamen, dass es fast gar nicht mehr schlägt. man soll auch mit dem Jaffa oder mit der Larve dann kommunizieren können.
Deswegen ist aber eine
schwierig.
So tiefe Meditation von den Gurgut verboten.
Das ist eigentlich verboten, ja. Tialk versucht es, weil halt, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, von seiner Freundin.
Chanauk.
Genau, danke. Chanauk ist ihm vormacht, weil sie das mit ihrer Larve gemacht hat und der ihr halt der Blaue vom Himmel vorgelogen hat. Was die Larve ihm dann zeigt, ist natürlich nicht schön, nämlich den Tod seines Vaters. Wo die Larve das jetzt her hat, ist nochmal eine andere Seite des Blattes.
Da kommen wir ein andermal dazu.
Ne? Aber ja, durch dieses Kaldorem wäre es sogar technisch möglich, dass der Jaffa sogar im Wasser überleben könnte, weil er halt dann nicht wirklich groß atmen braucht, weil halt die Larve das für ihn übernimmt und halt Sauerstoff in den Blutkreislauf transportiert und halt er so halt am Leben bleibt.
Das haben wir in der Staffel 3, Folge 8 bei Dämonen, wo sie Tiak als Hexe ersäufen und er dann sich denkt, pff, ja, könnt ihr probieren. Ja. Schwerer Stein ab unter Wasser, aber wie das natürlich mit so Hexenjagden ist, damit, dass er das überlebt hat, er halt bewiesen, dass er des Teufels ist.
Mhm.
Wenn man so tief im Kelnorim ist, wie du es gerade beschrieben hast, dass man sogar im Wasser überleben kann, hat man aber auch noch eine andere Superpower. Das wird in Staffel 6 noch vorkommen. Da kommt nämlich unser Lieblingsteam auf ein Raumschiff, das leer aussieht, das auch laut aller Lebenszeichen-Scans angeblich leer ist. Und da waren dann aber doch ein paar Jaffa irgendwo versteckt, die durch sehr, sehr tiefes Kelnorim für die üblichen Lebenszeichen-Scanner als nicht existent
angezeigt wurden, ja.
Also das ist schon so ein Ding, das wird das eine oder andere Mal nochmal aus der Trickkiste gezogen, wenn man eine spannende Wendung reinbringen will.
Auf jeden Fall. Und wenn man das noch spannender haben möchte, dann lässt man den Jaffa einfach über mehrere Tage oder vielleicht sogar Wochen kein Kenorem durchführen. Dann taucht nämlich die Kehrseite auf, weil die Jaffa müssen Kelnorem machen, um halt sich, wie gesagt, sich und die Larve zu regenerieren. Macht der Jaffa das nicht, kann es wirklich sein, dass der Körper anfängt, sich so zu verhalten, als hätte er kein Immunsystem, und das kann durchaus auch bis zum Tod führen. Also, ob die Jaffa wollen oder nicht, sie müssen das eigentlich machen.
Ja, das dann, also das Kelnorem muss man nicht täglich machen. Das reicht alle ein, zwei Wochen im Zweifelsfall oder alle paar Tage normalerweise. Und in der Folge, auf die du gerade anspielst, wo Tiak nicht mehr weiß, dass er ein Jaffa ist, da ist es dann halt so, dass er halt denkt, er wäre ein Mensch, und dann schläft er aber auch täglich. Aber das scheint der Larve halt wirklich gar nichts zu bringen.
Genau, die Folge mit dem Stempel, wo sie halt mit Charakterstempel aufgestempelt kriegen.
Planet der Eiszeit.
Genau.
Staffel 4, Folge 10.
Mitch. Lief heute.
Hatte ich mir auch nicht rausgesucht, aber in diesem anderen Stargate-Podcast, bei dem ich mit dabei bin, hatten wir die vor kurzem, deswegen hatte ich das gerade schnell parat.
Die Folge lief auch heute auf.
Hieße Tor.
Ja, die Folge lief auch heute auf Tele 5.
Ah ja, okay.
Beim Essen machen hatte ich sie an.
Ja, also da ist es dann deswegen so, dass er da sehr krank wird und gar nicht weiß, was abgeht.
Genau. Ja, und jetzt haben wir ja überwiegend Männer, wovon wir reden. Die Jaffa sind ja eigentlich zu, also, ja, Jaffa sind Männer, männlich, Punkt. So.
So. Naja.
Ja, es gibt
Krieger
auch noch.
Krieger sind Männer. Es gibt schon auch Frauen bei denen.
Ja, es gibt auch Frauen, aber die sind dann keine Jaffa, oder zumindest werden sie nicht als Jaffa betitelt, sondern eher, wo habe ich es denn, die Haktyl. Wobei die Haktyl ja auch eher eine Art Gruppe ist innerhalb der Jaffa, alles Weibliche, die halt versuchen, eine kleine eigene Rebellion zu machen, sich selber befreien wollen, um halt unter dem Einfluss der Gur'uld rauszukommen und halt auch die ganzen Mädchen, die ganzen weiblichen Nachkommen zu schützen.
Also, um das gerade zu sortieren, natürlich gibt es auch bei den anderen Jaffa Frauen, auch auf Chulak gibt es Frauen, die sind auch Jaffa, aber sie sind halt nicht im Dienste eines Gottes als Krieger, oder, also als Kriegerin, sondern die kümmern sich halt, wie das in so einem schönen konservativen Weltbild stattfindet, die kümmern sich halt um den Haushalt, um die Kinder und ums Essen, und der Mann, der geht halt in den Krieg. Ne? Das ist so, da sind die Jaffa als Volk auch ein bisschen natürlich durch ihre Pseudogötter gedrängt, halt sehr altmodisch. Und die Haktyl sind halt genau das Gegenteil. Das ist eine Truppe von Frauen, die gesagt hat, nö.
Wollen wir nicht.
Gut, die hat natürlich eine entsprechende Background-Story. Die haben jetzt nicht gesagt, wir haben keinen Bock mehr auf Kinderhüten und Kochen. Sondern da war es halt so, dass die Priesterin Ichta, jetzt muss ich gerade schauen, Moloch war der Gott, also der Goa'uld, der hat dann halt einfach gesagt, ja, hier sind ein paar Jaffa-Kinder und die weiblichen, die töten wir alle, weil die brauchen wir nicht, die sind unnötig. Und da haben dann halt Priesterinnen gesagt, nee, das lassen wir nicht zu, und haben sich da losgelöst und haben dann angefangen, auch die Mädchen zu retten, und haben dann einen eigenen Jaffa-Stamm von Frauen aufgemacht unter dem Begriff Haktü. Aber halt, weil Moloch sie halt umgebracht hat. Bei anderen Göttern ist es halt schon so, dass die Frauen weiterleben dürfen. Sie dürfen halt nur keine Uniform tragen und kämpfen. Sie werden aber auch ausgebildet. Auch unter einem Apophis zum Beispiel werden die Frauen bei den Jaffa ausgebildet im Kämpfen, weil im Zweifel, wenn die ganzen Männers irgendwo auf anderen Planeten rumlaufen und der Heimatplanet wird angegriffen, muss ja irgendwer den Heimatplaneten auch verteidigen. Das dürfen sie dann. Dafür sind sie gut genug.
Ja. Und wahrscheinlich machen die da dann noch besser als die Männer. Aber okay.
Ich hoffe, man hört meinen Sarkasmus raus, dass ich das irgendwie so aus der Perspektive der Goa'uld formuliere, dass es das nicht rüberkommt, als fände ich das irgendwie gut. Ich will ja kein Missverständnis aufkommen lassen. Ich versuche das nur gerade so darzustellen, wie das in deren Denke ist. Das ist nichts, was ich teilen würde.
Das würde, glaube ich, keiner von uns teilen. Dass wir das mal hier einordnen.
Ich fühle mich so falsch, wenn ich das so formuliere, fühlt sich das irgendwie so ungut an. Das ist, nee, ach, Gott sei Dank.
Du kannst dich damit rausreden, dass du es auf einem Skript irgendwo stehen hast und einfach nur abgelesen hast. Passt schon.
Ja, Apophis hat mir den Text hier vorgegeben. Lügenpresse.
Genau.
Staatlich kontrollierter Podcast hier.
Ah, das ist fast wie die Bild-Zeitung. Ja, machen wir mal weiter, ne? Du hattest vorhin schon einmal Tritonin angesprochen. Für diejenigen, was Tritonin ist, also das sollte man auch erwähnen, wenn man über die Jaffa spricht. Das ist im Prinzip der Symbiontenersatz. SG-1 hat durch Zufall auf einem Planeten ein Volk, nein, andersrum doch, die haben auf einem Planeten andersrum. SG-1 hat durch Zufall Tritonin entdeckt. Als sie halt einen Planeten besucht haben, hat das Volk diese halt herzlich empfangen und hat denen dann halt das Tritonin dargelegt. Es hat die gleichen Eigenschaften wie eines Symbionten. Es heilt, es stärkt das Immunsystem, gibt jetzt nicht so viel Kraft, aber auch das macht stark abhängig.
Also man sollte dazu sagen, die Pangaraner, so heißt das Volk, die haben da halt einfach ein Medikament für Menschen draus gemacht. Die haben festgestellt, am Anfang der Folge wird noch nicht erzählt, wo das Tritonin herkommt in dem Fall. Die haben gesagt, hey, wir haben dieses tolle Wundermittel, das kann alle Krankheiten heilen. Bisschen blöd ist nur, wenn du das nimmst, wirst du abhängig, auch als Mensch. So, wenn du im Sterben liegst, total toll, aber dann musst du es halt dauerhaft nehmen, um nicht zu sterben. Und wenn du gesund bist und nimmst das, dann hast du die gleiche Abhängigkeit. Und da hat dann halt SG-1 festgestellt, das klingt irgendwie sehr bekannt.
Genau. Und durch Zufall haben sie dann auch herausgefunden, dass eine Goa'uld-Königin in deren Besitz ist, die sich dann herausgestellt hat als die Ur-Tok'ra, die dann halt ihre Nachfahren zwar produziert hat, aber halt leblos produziert hat, damit die Pangaraner halt ihr Tritonin in doch erheblichen Mengen produzieren können.
Also die haben dann quasi die aus diesen Larven, die Egeria, so heißt die Goa'uld-Königin oder die Tok'ra-Königin ja ihr, Die Larven, die produziert hat, die haben sie angestachelt, um da jede Menge von zu produzieren. Und aus diesen Larven haben sie dann dieses, in Anführungszeichen, Medikament hergestellt. Und ja, die Menschen der Erde haben festgestellt, huh, das ist ja an sich total cool, damit könnte man vielleicht in Jaffa helfen. Aber wir haben zum Glück die Technologie, das synthetisch herzustellen, ohne dass wir dafür eine Goldkönigin einsperren und ausbeuten müssten. Mhm. Das macht es moralisch etwas besser.
Das schon, aber auch selbst davon ist Tierhulk dann Zeit seines Lebens abhängig. Nicht nur Tierhulk, auch Bratak später und Ishtar sogar auch. Ja, in dem Sinne eine Abhängigkeit gegen die andere getauscht, aber okay. Man ist dann zumindest nicht mehr so abhängig von den Goa'uld, die halt in dem Sinne wirklich falsche Götter sind.
Muss man dazu fairerweise sagen, die Jaffar sind da schon, wie man so schön sagt, gebranntes Kind.
Ja.
Es gab einige Jaffar, die das als Geschenk dankend angenommen haben. Einige andere Jaffar haben das aber abgelehnt, genau aus dem Grunde, weil sie gesagt haben, was verbessert sich denn, wenn wir uns jetzt von den Goa'uld lossagen, aber dann von den Menschen, von den Ta'uri abhängig sind. Über lange Zeit kann das Tritonin halt auch nur von den Menschen hergestellt werden. Ich glaube, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche, später haben sie aber auch die Technologie dafür den Jaffar in die Hand gegeben, sodass sie auch wirklich selbst unabhängig davon werden konnten.
Ich könnte mir das vorstellen. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es wirklich mal so explizit erwähnt wird. Aber ich gehe davon aus, ja, dass sie das weitergegeben haben.
Es wird später
haben.
Nicht mehr besonders thematisiert. Kann natürlich auch einfach sein, dass es nur nicht mehr angesprochen wurde. Aber für mich war so ein bisschen der Eindruck, nachdem dieser politische Konflikt sich gelöst hat, wurde implizit so ein bisschen die Botschaft rübergebracht, wir haben da irgendwie eine Lösung für gefunden. Mhm. Und das kann natürlich sein, dass die Jaffa sich halt dann der Tatsache hingegeben haben, dass jetzt die Menschen halt einfach, dass sie jetzt halt abhängst von den Menschen, kann ich mir aber halt nur schwer vorstellen. Deswegen würde ich sagen, ist es realistisch, dass die Jaffa ja auch in der Lage sind, so eine Technologie zu beherrschen und dann selbst zu verwenden.
Ja.
Wie ist das eigentlich? Da bin ich jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Könnte zum Beispiel Tiag, nachdem er eine Weile Tritonin genommen hat, nochmal einen Junior eingesetzt bekommen?
Uff.
Wird das jemals thematisiert? Ob es da einen Weg zurück gibt?
Das wird meines Wissens nicht thematisiert. Ich glaube auch nicht, dass Tiag jemals sowas in Betracht ziehen würde. Jemals nochmal eine Larve in sich zu tragen. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass es möglich ist. Weil ich meine, es ist ja im Prinzip nur.
Würde ja Sinn ergeben. Ne?
Zum einen das und zum anderen ist es ja nur entweder jetzt Tritonin oder du nimmst halt die Larve. Ne? Also das Ergebnis ist ja in dem Sinne fast das gleiche.
Ja. Der Weg zurück wird halt nicht thematisiert, wird halt nicht mehr erwähnt. Die Menschen haben es auch nicht komplett alleine hinbekommen, muss man natürlich auch dazu sagen. Es wird in der Serie auch nie klargestellt, dass sie jetzt keine Larven mehr dafür brauchen und ausbeuten für die Herstellung von Tritonin. Aber nachdem das nachher in Massen produziert wurde von den Menschen, muss das ja irgendwie synthetisch hergestellt worden sein und die Tok'ra hatten ihn auch da bei der Forschung unterstützt. Also es kann gut sein, dass dann im Endeffekt auch eine Kombination aus menschlicher Synthetisierungstechnologie und Tok'ra und somit quasi Goa'uld-Technik zusammen dann halt auch die Lösung war, um das Ganze zu synthetisieren und dann in großen Mengen unter die Leute zu bringen.
Ja, alleine schon.
Das würde
schon
die Logistik ja auch einfacher machen, wenn die Jaffa das auf verschiedenen Planeten eigene Produktionsanlagen hätten.
Ja, ja, alleine schon, weil Igeria mit ihrem quasi fast letztem Atemzug gesagt haben, es fehlt ja ein bestimmter Marker im Tritonin. Ich helfe euch, ich habe ihn absichtlich rausgenommen. Ich helfe euch, das Ganze gerade zu biegen und wahrscheinlich mit der richtigen Formel kann man das entsprechend synthetisieren.
Gut möglich, ja. Ja, das ermöglicht eigentlich auch erst in großem Stil, ich mache jetzt eine ganz geschmeidige Themaüberleitung, im großem Stil eine Jaffa-Rebellion.
Oh mein Gott, das ist eine Überleitung, Mensch.
Goldene Brücke. Ja. Ja. Die Jaffa sind ja am Anfang gibt es ja da eigentlich nur so ein bisschen Kampf aus dem Inneren. Und erst durch die Einmischung der Menschen, das Überlaufen von Tiag und effektiv dann ja auch mittelfristig Bratak, gibt es auch immer mehr Jaffa, die sich dann auch offen gegen ihre Götter stellen. Mhm. Das entwickelt sich so Stück für Stück, indem halt komplette Besatzungen von einem Gur-Ult-Mutterschiff dann halt so unterwandert sind, dass sie auf Befehl von Bratak halt ihren Gott übertölpeln und sagen, so, jetzt hier, das ist jetzt unser Schiff. Mhm. Und nach wächst dann diese Rebellion, bis wir am Schluss der Serie ja an dem Punkt sind, dass die Systemlords keine Rolle mehr spielen und die Jaffa ein eigenes großes Volk sind. Und das wäre natürlich ohne Tritonin so nicht möglich gewesen.
Nein.
Es gab eine Übergangszeit, wo man sagen konnte, naja, solange wir eine kleine Gruppe sind und die Gur-Ult hier noch vorherrschend sind, können wir da ja auch immer mal wieder irgendwelche Larventransporte überfallen und uns mit neuen Larven versorgen. Aber wenn ich die Gur-Ult irgendwann hinter mir lassen will, dann geht das ja gar nicht anders. Und da haben sie dann dadurch erst so richtig das Mittel an die Hand bekommen.
Ja, das stimmt allerdings. Irgendwas wollte ich jetzt gerade noch sagen. Jetzt habe ich meinen Faden verloren.
Das tut mir leid.
In Bezug auf die Jaffa-Rebellion.
Ach so.
Ich hatte es gerade, aber frag mich jetzt nicht mehr. Ich kann es dir jetzt nicht sagen, es ist weg.
Es gab dann ja, du hattest ja gerade eben schon die Haktyl erwähnt, was ja auch schon so eine kleine Jaffa-Rebellion war. Die hatten aber nicht das Ziel, die Gur-Ult komplett zu zerlegen, sondern die haben halt gesagt, wir haben hier unsere Amazonen-Enklave. Also die Parallele ist ja schon sehr offensichtlich. Wir leben hier unabhängig von Gur-Ult und die haben dann ja auch genau das gemacht. Die haben Gur-Ult-Transporte überfallen, um an neue Larven zu kommen. Das gleiche Spiel haben wir bei den Sudanern. Die Sudaner sind ein Volk von Jaffa, die unabhängig von Gur-Ult leben, schon seit über 5000 Jahren. Aber auch irgendwo in einem kleinen Dorf, abgeschottet vom Rest der Galaxis, versuchen sie ihre Ruhe zu haben, trainieren dort, kämpfen dort. Sie leben die Jaffa-Kultur weiter und überfallen dann auch immer mal wieder Gur-Ult, um an neue Larven zu kommen. Und beide Gruppen haben sich von den Gur-Ult losgesagt, aber haben sich dann halt rausgenommen aus dem Spiel und haben halt nicht gesagt, und wir wollen jetzt hier einen großen Umsturz, sondern die waren einfach froh, dass sie sich halt rausgenommen haben und ihre Ruhe hatten in ihrer Ecke unserer Milchstraße. Ne? Mhm. Die Sudaner haben dann halt festgestellt, dass sie haben halt einen Planeten gefunden, wo es einiges an antiker Technologie rumlag. Und dadurch haben sie, unter Nutzung dieser antiker Technologie, haben sie es geschafft, sich unabhängig zu machen. Und haben dann auch die Antiker studiert und eher so ein bisschen die angebetet. Also dann sich neue Götter gesucht, könnte man sagen. Aber das waren ja zumindest nette Götter, die sich nicht die ganze Zeit eingemischt haben. Mhm. Da lernen wir dann ja auch zum Beispiel, dass sowas wie die Stabwaffen der Gur-Ult-Jaffa eigentlich auch nur von den Antikern geklaut ist, weil die Sudaner haben sowas Ähnliches auch direkt aus dem Antiker-Bestand und eigentlich ist es mehr oder weniger das Gleiche wie die Stabwaffen, die wir sonst auch kennen.
Mhm. Ja, die Gur-Ult haben ja, was Technologie angeht, ja eher alles geklaut.
Ja. Das kann man so zusammenfassen. Also sie haben vieles da noch angepasst, meistens hauptsächlich im Design, irgendwelche Hieroglyphen draufgepackt.
Und alles vergoldet.
Alles vergoldet, das ist ganz wichtig. Aber das kommt ja im Laufe der Serie immer häufiger mit der Zeit vor, dass quasi jede Technologie von ihnen entweder 1:1 gestohlen oder zumindest die Idee woanders gestohlen und minimal angepasst wurde. Und dadurch hat natürlich die Sudaner die Möglichkeit, im Großen und Ganzen das weiterzuleben, was sie vorher gelebt hatten. Sie hatten auch weiterhin Stabwaffen, aber halt eine andere Variation davon, eine ursprünglichere Version davon.
Das stimmt. Ja.
Und im Fortschreiten der Rebellion hatten sie dann als Jaffa natürlich irgendwann auch den Punkt, wir sehen relativ lange die Jaffa-Rebellion eher so als Söldnertruppe. Wenn wir die treffen, dann sind sie meistens so Zeltlagern irgendwo im Gefecht, sich vorbereitend auf den nächsten Kampf oder sowas. Und es dauert eine Weile, bis sie sich dann auf Dakara niederlassen und dort dann halt auch wirklich nochmal ihre Zivilisation aufbauen als eigenes Volk und dort dann aber auch irgendwann die Not bekommen, aus diesem, wir sind halt Militärnotstand rauszukommen und eine demokratische Regierung zu bilden, indem sie einen Rat wählen. Da wird dann schon sehr gut gespiegelt, was wir halt auch in der Realität sehen, Ich meine, die letzten 20 Jahre haben wir das immer mal wieder mitbekommen, wenn irgendwo ein Diktator gestürzt wird und man dann versucht, Demokratie einzuführen, dass das nicht so rund läuft, dass das halt auch Schwierigkeiten mit sich bringt. Vor allem, wenn das nicht komplett aus sich alleine rausgewachsen war. Ich meine, in Jafar war es ja schon so, dass viele von denen so ein bisschen in die neue Rolle gedrängt wurden und dann hat sich halt auch relativ schnell rausgestellt, naja, das mit dem Hohen Rat und freien Wahlen und so weiter und so fort, das hat nicht auf Anhieb gut funktioniert.
Nee, aber da muss man halt eben reinwachsen, ne?
Ja. Ne? Wie das natürlich in so einer Situation ist, du hast ein Machtvakuum und der Erste, den sie als Chef des Hohen Rats gewählt haben, war halt ein korruptes Arschloch.
Ja.
Passiert.
Passiert halt, mein Gott, das passiert. Das muss, jedes Volk für sich selber einmal durchmachen müssen.
Ne? So scheint es leider, ja.
Ja. Genau. Wusstest du, dass die Jafar ursprünglich eigentlich ganz anders aussehen sollten?
Ich habe es in der Vorbereitung auf unseren heutigen Podcast erst herausgefunden. Das war mir nicht bewusst. Ich habe mich sehr amüsiert bei der Vorstellung, aber erzähl's mal für die Zuhörerinnen, die das auch noch nicht wussten.
Das ist, glaube ich, für jeden amüsant, denn bei der Produktion, zumindest bei der Postproduktion, war es so, dass eigentlich das Make-up von Christopher Judge, also Teal'c, etwas anders aussehen sollte, denn die Jafar sollten zuerst sehr lange Ohrläppchen haben. Und es hat sich.
Ich finde das einfach so geil.
Ja. Es hat sich dann rausgestellt.
Spitze Ohren hatte dieses andere Franchise.
Genau.
Aber irgendwas mit Ohren ist schon ganz cool. Naja, dann machen wir sie nicht nach oben lang, sondern nach
unten. Mal unten lang, genau. das hat allerdings gerade bei Christopher Judge wohl recht lange gedauert, um diese Ohren überhaupt anzubringen. Da hat man das dann wohl doch wieder ganz schnell verworfen. Und man hat dann gedacht, okay, dann so ein kleiner Königsbart wäre doch geil.
Auch das wunderschöne Vorstellung, Chris Judge mit so einem Königsbart.
Genau. aber der fiel halt häufig ab während des Drehs und da hat man dann auch Abstand von genommen und hat die Jafar so belassen, wie es ist. Ein leichter Goldschimmer, gerade bei Teal'c ist ja ein leichter Goldschimmer, wobei auch da drauf geachtet worden ist. Dass er, wenn er die Larve noch trägt, etwas anders aussieht, als wenn er Tritonin hat. Oder hinterher nimmt. Da hat man drauf geachtet.
Ja, generell wandelt sich sein Aussehen ja über die Zeit. Im Laufe der Serie versucht man, sich ein bisschen einfacher zu machen. Dann gibt es mal eine Staffel, da darf er Haare haben, da darf er mal einen Bart haben. Und auch dieser Goldschimmer.
Was sollen die Haare?
Genau. Ja, der Goldschimmer auf der Haut und der Eyeliner, das fällt ja relativ schnell schon weg, weil, ja, wir haben die Figuren jetzt klar gemacht und wir brauchen das jetzt nicht dauerhaft durchzuziehen.
Ja, wobei ich, wie gesagt, gelesen habe, dass gerade so der Lidschatten erst wirklich weg ist.
Stimmt, der hielt sich noch lange.
Als er dann das Tritonin nimmt, um da auch wirklich da nochmal einen Cut zu machen. Es ist einfach eine Veränderung
Junior
im Körper.
Junior im Bauch macht also Lidschatten.
Ja, macht halt schön, ne? Junior im Bauch macht schön. Also.
Ach so. Ja, ich dachte jetzt gerade an die Parallele, da kann ich jetzt aus kürzlicher eigener Erfahrung reden. So ein Junior im Haushalt sorgt auf jeden Fall für Augenringe. Aber ich glaube, das ist die andere Richtung, die sie bei Teal'c zeigen wollten.
So ein bisschen. Was habe ich hier noch auf meiner schicken Liste stehen?
Bitte, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr gerade nicht wisst, wie so ein Königsbart aussieht, Wikipedia hat einen Artikel dazu, wie das so in Ägypten halt, dieser doch sehr stark geflochtene, gerade Bart, den man halt auch von so Zeichnungen und teilweise auch von Büsten von alten Pharaonen halt kennt. Und dann stellt euch bitte Chris Judge vor, mit langen Ohrläppchen und diesem Königsbart. Im Nachhinein finde ich es sehr schade, dass sie das nicht als Gag noch eingebaut haben in der Folge 100 der Serie. Das hätte sich einfach zu gut dort noch angeboten.
Ich überlege gerade. Nicht in Folge 100, vielleicht, ich meine in Folge 200.
Oh, da ist es mit den Ohrläppchen, könnte sein sogar, ja.
Nee, nicht mit dem Ohrläppchen, da ist er doch. Nee? Jedenfalls nicht mit dem Ohrläppchen. Ist er nicht sogar als diese komische Puppe aus Oz verkleidet? Hat er da nicht auch so einen komischen Bart dran?
Ja, natürlich. Ja. Er ist sie haben einmal die Szene, wo SG-1 als die vier Figuren aus Zauberer von Oz da rumläuft. Mhm. Und sie haben natürlich auch noch einmal die Farscape-Anspielung, wo sie in die Kostüme quasi gesteckt werden von Farscape. Was zu dem Zeitpunkt besonders witzig ist, weil zwei der Figuren ja tatsächlich, also zwei der Schauspielenden, ja tatsächlich bei Farscape auch dabei waren.
Ja, aber es sind nicht die gleichen Rollen gewesen, ne? Nee, das wäre richtig geil gewesen.
Doch ein bisschen geschaffelt.
Sie haben es dann geändert. Das wäre richtig geil gewesen, wenn Ben Browder und Claria Black ihre alten Rollen gehabt hätten, aber hatten sie nicht.
Aber eigentlich umso witziger, dass sie es durcheinander geworfen hatten, weil in dem Moment denkt ja jeder, jetzt sehen wir die, oh, warte, irgendwas anders.
Genau. Ja, das Einzige, was ich auf meiner Liste noch habe, ist die Jaffars der einzelnen Gottheiten, also so Unterschiede. Apophis zum Beispiel, der ja auch als Schlangengott betitelt wird, hat halt, also seine Jaffar tragen Schlangenhelme, die so aussehen wie Schlangen und werden dann halt als Schlangenwachen betitelt. Sokar zum Beispiel, seine Rüstungen sind etwas rötlich angefärbt, also da haben sich die Gua'uld so ein bisschen das Ganze noch mal ein bisschen für sich selber ein bisschen angepasst, um einen leichten Stil reinzubringen. Die Falkenköpfe von Ra werden auch als Horuswachen betitelt, die ja dann auch rechts und links noch so komische Fäden haben und vorne schön spitzen Falkenkopf haben. Anubis ist sich, hat sich da so ein Zwischending geschnappt. Ist man nicht so ganz klar, was er da hat. Er hat nämlich alles genutzt. Und später dann auch ja seine Kohlkrieger relativ, ja, wie soll man sagen, komisch gebastelt.
Ja, sie haben versucht, so ein bisschen auch diese altägyptischen, mythologischen Tiere irgendwo da einzufließen ins Design. Und nachdem ja dann die Götter selbst sehr menschlich aussahen, hat man es halt in die Rüstungen reingepackt, der Figuren. Da gibt es aber auch sehr unterschiedliche Technologie, was jetzt ein Stück weit daher kommt, dass nochmal die Brücke zwischen Film und Serie geschlagen wird. Bei den Apophis Jaffa, also bei Tiak und so weiter, ist ja so, dass dieser Schlangenwachenhelm durch Knopfdruck quasi sich öffnet, aber sie dann nur so ein bisschen nach oben rausgucken können, also nicht gut rausgucken können. Und wenn sie den Helm loswerden wollen, müssen sie schon absetzen, während es bei Ra's Dienern und Wachen so war, dass die quasi per Knopfdruck sich der ganze Helm zusammengefaltet hat in den Kragen und dann weg war. Ich glaube, das sehen wir in der Serie noch mal in einer der ersten Folgen bei Apophis selbst mit seiner goldenen Rüstung, aber für die Jaffar hat es nicht ganz gereicht. Also da, die haben etwas simplere Technologie gekriegt, die andere ist wahrscheinlich zu teuer in Erwartung.
Oder einfach, weil das Ding einfach von Anubis auch komplett Gold ist, wollte er sich halt das Gold alles für sich einhaben. Sollen.
Aber gerade noch bei den Schlangenwachen. Bei den Schlangenwachen und dem Helm aber auch noch so ein Punkt. Wie zur Hölle sehen die was?
Das frage ich mich auch, weil
die roten leuchtenden Augen sind ja deutlich zu weit oben, als dass man durch die sehen könnte. Unten ist aber durchgehend Blech, da sind auch keine Gucklöcher drin. Meine persönliche Theorie ist ja, dass das ist so VR-Display innen drin ist. Also
entweder das
Display, die können da durchgucken, weil Hologrammtechnologie oder so.
Entweder das oder es ist ein Spiegel. Weißt du, wie früher auf Konzerten, dass du quasi so einen doppelten Spiegel gekriegt hast, den du unten schräg.
So einseitig verspiegelt. Man kann rausgucken, aber nicht rein.
Nee, nicht ganz. Dass sie quasi so ein bisschen höher rausgucken. Du hast so eine Pappschachtel und machst auf der einen
so
Seite so, genau, schräg die Spiegel rein, dass die halt sich gegenseitig spiegeln und dann guckst du da durch.
Ich habe jetzt gerade in meinem Kopfkino so einen Schlangenwachenhelm und wenn du den aufmachst, gehen von den roten Augen so Pappdinger aus dem Yps-Heft runter zu den Augen von Tiak. Sehr geil. Ja, okay, das kaufe ich, das ist viel besser.
Also das ist so meine Theorie, weil wie sollte es sonst sein? Also Hologramm, da müsste ja irgendwo noch eine Batterie dran sein.
Ja gut, der Helm kann ja auch automatisch auf und zuklappen.
Die Meinst Augen leuchten Solar, schön oder was? Rot.
Irgendwo ist da ja eine Energiezelle drin. Das ist ja, aber so eine kleine Energiezelle, wie sie in der Stabwaffe drin ist, die hält ja ewig. Also,
ja, wenn du die aus der Stabwaffe nimmst, ja.
Die leuchtenden Augen, das sieht man, ich weiß gar nicht, ob das später noch so auffällt, aber in der allerersten Doppelfolge Children of the Gods, da sieht man halt auch diese Augen leuchten. Ja. Und sind offensichtlich an so ein Pulsmesser oder so angeschlossen. Weil wenn du so einen Jaffa über den Haufen schießt und er da liegt, dann leuchten die Augen weiter, solange er lebt. Und sobald er aufhört zu atmen und stirbt, gehen die leuchtenden Augen aus. Ja. Die sind also auch so ein Lebenszeichenindikator. Das heißt, die haben auch so ein bisschen, die haben so ein EKG eingebaut in den Dingern, glaube ich.
Ja, kann ja nur.
Kostet auch Energie. Deswegen, ich glaube schon, dass da so eine Stabwaffen-Energiezelle irgendwo drin sitzt. Im Helm. Aber nee, die Periscope-Pub-Dinger finde ich viel schöner als meine Theorie. Ich mag Low-Tech, vor allem so. Oh Gott. Ich würde dir sagen, kann das jemand zeichnen, aber das bist immer du, die bei Podcast-Dinge zeichnet.
Ich guck mal, was sich machen lässt.
Aber vielleicht haben wir hier auch jemanden, eine zuhörende Person, die uns das mal skizziert. Das finde ich sehr, sehr schön.
Sehr, sehr gerne. Ja, hast du noch irgendwas auf deiner Liste?
Ich hätte noch zwei kleine Punkte. Und zwar erstens in Staffel 4, Folge 8, wenn sie die Unas kennenlernen, wird explizit das erwähnt, was vorher nicht so ganz klar war. Jaffa selbst können keine Wirte werden. Es ist nicht so, dass die Goa'uld das nur nicht wollen, sondern der Jaffa darf so eine Larve in sich tragen und hat dann auch alle diese Benefits. Aber die Larve kann oder... Ja, ich weiß nicht, von welcher Seite das Problem ist. Vielleicht ist das ein Nebeneffekt der genetischen Veränderung. Mit so einem Brutkasten kann sich die Larve nicht verbinden. Das heißt, wenn Junior ausgewachsen ist und raus muss, und das war ja dann bei Shanauk auch das gleiche Thema, kann jetzt die Larve nicht einfach raushüpfen, hochhüpfen und oben wieder eindringen, sondern braucht dann schon einen anderen Wirt oder eine andere Wirtin. Warum das so ist, wird nicht aufgeklärt. Das ist reine Spekulation jetzt von mir, dass wahrscheinlich diese genetische Veränderung dazu, dass du halt als Brutkasten taugst, wohl irgendeinen Seiteneffekt hat, dass es dafür dann aber nicht mehr als Wirt geeignet ist. Genau, und dann, wir hatten jetzt sehr drüber gesprochen, ausführlich ganz am Anfang, dass wir eine genetische Veränderung bei den Jaffa haben, also dass das quasi mal Menschen waren, die genetisch so verändert wurden, dass sie diese Bauchtasche haben und dass diese Bauchtasche dann auch weiter vererbt wird. Also das ist wirklich eine genetische Veränderung, die im Genpool der Jaffa drin bleibt. Ist ja offensichtlich auch ein genetischer Vorteil oder es wäre ein evolutionärer Nachteil, wenn du ein Kind auf die Welt kommt, das die Bauchtasche nicht hat, weil wenn es dann mit 10 stirbt, weil man keine Larve einsetzen kann, ist auch blöd.
Das stimmt allerdings.
So, die Details geht so in der Sci-Fi-Serie natürlich nicht, aber ja, wie gesagt, das wird über die Generationen, wird das mit der Bauchtasche und diesen ganzen Abhängigkeiten weitergegeben. Es ist aber nicht so, dass das irgendwie genetische Veränderung an Embryonen oder so war, sondern das ist ja Sci-Fi-Tech. Wir lernen ja später auch, dass man mit Retroviren auch in einem lebenden Organismus die Gene umschreiben kann und das dann auch sofort sich physiologisch auswirkt. Aber schon in der ersten Staffel, in der Folge Hardcore, finden wir heraus, dass es einfach eine technologische Lösung dafür gibt, die das parallel macht. Hardcore hat ein lustiges Ding um den Bauch und macht instantan innerhalb von Sekunden aus Jack O'Neill, einen Jaffa, indem sie mit einem lustigen leuchtenden Licht und irgendwas, was ihm offensichtlich auch wehtut, ihm eine Bauchbeutel verpasst. Aber die genetische Veränderung ist zumindest nicht sofort da. Er wird dann innerhalb einer hinreichend kurzen Zeit in den Sarkophag gelegt. Und der Sarkophag erkennt das noch als Veränderung, die nicht dahin gehört und macht das rückgängig. Mhm. Und es wird da auch erwähnt, weil genetische Veränderung noch nicht komplett durchgesetzt war. So eine Woche später und der Sarkophag hat gesagt, wieso ist so alles in Ordnung?
Ja.
Ist halt ein Jaffa. Ne? Also da haben sie dann auch wirklich eine Technologie, mit der sie theoretisch sofort, wenn sie irgendwie ein paar Menschensklaven da hätten und ein paar Jaffa bräuchten, die sofort zu Jaffa machen könnten. Und vermutlich würde dann deren Nachfahren sofort auch mit Bauchbeutel geboren und wären einfach Jaffa.
Okay.
Das ist in Staffel 1, Folge 13. Auch das wird somit eigentlich sehr früh in der Serie schon klar gemacht. Die Jaffa wurden erschaffen. Das ist keine parallele Evolution oder sowas von zwei Völkern auf einem Planeten, sondern das ist was, was die falschen Götter schon mit Technologie hinbekommen haben, diese Abhängigkeit hier zu bauen. Ne? Ja, das war's aber auch schon bei mir. Ich habe sonst nichts mehr.
Ich habe auch nichts mehr.
Ja, da wäre die Frage natürlich an unsere Zuhörerschaft, ob wir irgendwas vergessen haben.
Bestimmt.
Vielleicht fällt euch noch was ein. Man könnte natürlich, wie das haben wir ja am Anfang schon erwähnt, wir könnten natürlich auch 5 Stunden jetzt hier über die Jafar reden und viele Details erzählen. Das wollen wir aber auch ganz bewusst so ein bisschen entkoppeln. Wir haben jetzt ganz allgemein über die Jafar gesprochen und zumindest die Jafar, die in der Serie prominent sind, über die Personen werden wir noch in anderem Format reden. Aber ich denke doch, wir haben jetzt einen guten Überblick gegeben über das Wichtigste, was man wissen wollen würde, wenn man bei der nächsten Wer wird Millionär-Runde sitzt und dort Fragen über das Jafar-Volk kommt.
Wenn es dann die 32 oder 16.000, 32.000 oder vielleicht sogar die Millionenfrage ist, dann wisst ihr auf jeden Fall jetzt Bescheid und könnt da mit Insiderwissen über die Jafar glänzen.
Und sowieso auf der nächsten Party ist das sowieso, alles, was wir hier erzählen, ist immer totales Partywissen. Da kann man richtig glänzen mit. Und wenn man das den Leuten erzählt, die noch nie was von Stargate gehört haben, macht man es bestimmt total beliebt.
Das auf jeden Fall. Und vielleicht hat ja
ich will das jetzt gar nicht schlecht reden, aber dass wir ein geekiger Podcast sind, das ist, glaube ich, auch jedem, der hier zuhört, sehr bewusst. Ja, das darf man auch sein, das ist in Ordnung.
Das stimmt. Und vielleicht hat man ja irgendeinen Kumpel, der vielleicht zwar auch Stargate kennt, aber vielleicht nicht so in der Materie drin ist. Und dann hat man da auch wieder nochmal so einen kleinen, hey, ich weiß was, was du nicht weißt, hör dir das mal an. Und dann hat man den nächsten quasi erleuchtet.
Ja. Das, ich meine, ich habe ja, hab's ja eben auch gesagt, ich habe jetzt auch in Vorbereitung auf die Folge nochmal Dinge. Ich habe Dinge neu gelernt und ich habe Dinge nochmal in Erinnerung bekommen, wo ich dachte, ach ja, stimmt, das habe ich vor Jahren da mal, und für so einen richtigen Serienjunkie ist es ja immer toll, wenn man sich nur ein bisschen weiter reinhören kann.
Das stimmt. Da selbst ich, die auch Stargate-Gefühl 100 Mal gesehen hat, denke auch zum Teil heute immer noch Sachen, wo ich mir denke, du hast diese Folge, du kennst die Folge praktisch auswendig. Warum ist dir sowas nie aufgefallen?
Gut.
Den Lichtblick hatte ich letztens erst, also. Und saß dann da auch und dachte, okay, warum ist mir das vorher nie so aufgefallen? Aber okay.
Man kann halt, wenn man so eine Lieblingsserie hat und Lieblingsfandom, kann man halt auch immer noch mal Details dazulernen. Übrigens, ich hoffe, wir kriegen das hin, diese Hinweise mit dem Königsbart oder mit den Ohrläppchen, das hat Chris Judge, glaube ich, auf einem Panel erzählt und da gibt es YouTube-Videos dazu. Wir werden mit unseren beiden Chefinnen von Stargate Project mal reden, dass wir die beiden Links dazu auch noch hier in die Shownotes packen. Wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr euch das dann auch nochmal anschauen. Wie Chris Judge davon erzählt, ist auf jeden Fall amüsant, weil entgegen der Figur, die er in der Serie spielt, kann er ja auch bessere Witze erzählen als den mit den drei Wachen.
Und ein
sehr humorvoller Mensch, nicht so wie Tirk.
Ja, und vielleicht, wenn die KI es zulässt oder ihr halt mit den Zeichen-Apps cool draus seid, könnt ihr ja uns mal ein Tirk zeichnen mit langen Ohrläppchen und Königsbart. Das wäre doch bestimmt auch was Nettes. Das könnte man doch bestimmt sogar Chris Judge zukommen lassen über Social Media oder so.
Auf jeden Fall, da würde er sich mit Sicherheit freuen.
Bestimmt.
Und wir uns auf jeden Fall.
Ja. Bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, es hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Es war ein sehr schönes Thema. Vielen Dank.
Genau, vielen Dank.
Für die nette Unterhaltung.
Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Solltet ihr bis hierhin nicht gekommen sein, dann seid ihr selber schuld. Wer vorher aufgehört hat, der ist halt selber schuld.
Wenn ihr bisher gehört hat, aber irgendwie auch, oder? Also.
Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, herzlichen Glückwunsch. ja, nein, wir freuen uns über jeden Zuhörer, über jedes Like, über jeden Kommentar. Auch die beiden Mädels von Stargate Project freuen sich über jeden Like, über jeden Kommentar, über jedes positive Feedback. Negatives nehmen sie auch gerne an, aber das halt nicht so gerne. Wer aber, wenn, nimmt da schon negatives Feedback gerne entgegen. Und
wenn es konstruktiv ist, ist das ja okay.
Genau. Und dann lasst euch einfach überraschen, was wir in 4 Wochen für euch geplant haben, was ihr dann auf eure Ohren und in eure Podcatcher bekommt.
Wenn ihr uns kommentieren oder mit uns und den anderen beiden in Kontakt treten wollt, es gibt eine sehr tolle Discord-Community, wo sehr viele Stargate-Fans auch vertreten sind. Es gibt ganz oldschool auch ein Forum auf Stargate Project auf der Homepage und ich sag mal so, wer News aus der Stargate-Welt haben möchte, ist ja sowieso dort regelmäßig und schaut in den Newsfeed, was die zwei dazu alles ja, schreiben und verbreiten. Aktuell, damit date ich natürlich jetzt unsere Aufnahme ein wenig. Nee, ist ja noch nicht schlimm. Aktuell zum Beispiel, dass es jetzt von Bluebricks endlich die ersten richtig coolen Klemmbausteinmodelle gibt, die man kaufen kann.
Hast du schon gekauft?
Nein, ich habe noch nicht gekauft.
Ich auch nicht.
Ich hab's auf meiner Wunschliste stehen. Ja, natürlich kribbelt es. Kribbelt. Ich habe im Moment keine Zeit für Klemmbausteine, deswegen habe ich mir es mal nur notiert. Aber ja? Genau. Kauft das leer, kauft den das Sortiment leer, damit die weitere Stargate-Klemmbausteinsets rausbringen. Wie gesagt, auf Stargate Projects kriegt ihr die Infos und auch den Link zum Shop von Bluebricks. Die Modelle sind sehr, sehr cool geworden.
Genau. Und wenn ihr außerhalb dieses Podcasts noch Lust habt, unseren Stimmen zu lauschen. Uwe hat ja seinen Podcast auch schon das ein oder andere Mal erwähnt. Chef Rontaine, hört da auch gern mal rein. Dort werden die Stargate-Folgen folgenweise besprochen mit noch 3 anderen Podcast-Kollegen. Also er hat da quasi sich sein eigenes SG-1-Team aufgestellt.
Das stimmt.
Ja, genau.
Wir sind uns nicht ganz einig, wer von uns der Jafar ist, aber mit Stefanie haben wir auf jeden Fall die weibliche Nerdin mit dabei.
Oh ja.
Das passt schon.
Oh ja, das stimmt. Das stimmt. Und meine Wenigkeit ist eher außerhalb des Stargate-Universums zu hören bei dem Dünnbrett-Bora-Podcast der Hörmer-Wetter-Hämmert-Stunde. Also schaut auch gern mal auf unseren anderen Podcasts vorbei. Wir freuen uns.
Ho, 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 ho.
Genau.
Oh, oh. Da geht's auf jeden Fall mehr Power.
Da ist auf jeden Fall wirklich mehr Power. Mehr als Power. Ja, bleibt uns eigentlich da nur noch zu sagen, vielen Dank und beam me up, Scotty ist ja jetzt nicht so. Tor.
Tor. Wir sind soweit.
Okay. Tschüss.
Ciao, ciao.